Moin, es ist Montag, 10:43 Uhr. Wir haben den 23. September. Gestern Abend haben wir den ersten Punkt in der Bundesliga-Saison 23/24/25 natürlich geholt, durch ein 0:0 gegen RB Leipzig. Mein Name ist Mike, mit mir hier in der Leitung ist Tim. Tim, was tun wir hier?
Ja, ihr seid alle Teil der Millerton-Redaktionssitzung vom Montag, weil Mike und ich, wir haben montags meist eine sehr ausführliche Redaktionssitzung, bei der wir über alles Mögliche sprechen. Natürlich alles, was so am Wochenende war und was wir so für Eindrücke haben, alles, was wir vielleicht auch teilweise gar nicht in Artikelform gießen oder woanders veröffentlichen. Und da haben wir überlegt, dann nehmen wir mal alle mit rein. Das zeichnen wir jetzt einfach mal auf und probieren das einfach mal aus, ob das irgendwie ein Format ist, was Leuten gefällt, was gerne gehört wird. Und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir das jetzt einfach mal. Vielleicht wird irgendwann mal ein Videoformat raus. Vielleicht machen wir zwei Folgen und denken danach, oh nee, kein Bock. Aber wir wollen das jetzt unbedingt mal ausprobieren. Und jetzt seid ihr also alle, die jetzt hier gerade uns im Ohr haben, hören die erste Folge der Millerton-Redaktionssitzung.
Genau, und irgendwann sind wir vielleicht auch gar nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Aber das werdet ihr dann früh genug feststellen. So, ja, soll ich anfangen, was ich am Wochenende so gemacht habe?
Ja, du bist ja schon Freitag losgefahren und zwar nach Darmstadt, Mike. Erzähl mal.
Richtig, ich bin nach Darmstadt gefahren. Ich bin ja Schiedsrichter in der Blindenfußball-Bundesliga. Da fand am Wochenende das letzte Spiel, der letzte Spieltag statt. Und der FC St. Pauli hatte noch eine, ich will nicht sagen Außenseiterchance, aber zumindest keine sehr große Chance, noch Meister zu werden, weil neben dem eigenen Sieg gegen den Titelverteidiger musste man sich auch noch auf das Ergebnis aus dem anderen wichtigen Spiel verlassen. Da durfte Dortmund nicht gewinnen und Dortmund war eigentlich so ein bisschen Favorit gegen Stuttgart. Es änderte sich bei mir gefühlt dann schon am Freitag, als ich nämlich das Team des FC St. Pauli am Bahnhof traf und mir da mitgeteilt wurde von Rasmus. Der Jonas Fuhrmann ist gar nicht dabei bei Dortmund. Der ist nämlich, das ist einer der tragenden Säulen, ein Näh der tragenden Säulen, neben natürlich Jonathan Tönsing. Und da habe ich gedacht, nur vielleicht geht ja doch was. Und dann tatsächlich am Samstag war der Spieltag. Ich durfte das frühe Spiel selber pfeifen und dann am späten Nachmittag waren dann die beiden entscheidenden Spiele. Und da hat zunächst einmal Dortmund gegen Stuttgart verloren, was quasi die Voraussetzung war, dass St. Pauli noch eine Chance hat. Unentschieden wäre auch okay gewesen, aber St. Pauli wäre halt quasi nicht mehr in der Lage gewesen, den Titel zu holen, wenn Dortmund gewonnen hätte, weil die so eine gute Tordifferenz hatten und die waren halt punktgleich. Und dann war alles bereitet und St. Pauli konnte durch einen eigenen Sieg die Meisterschaft holen. Das haben sie auch geschafft. Ein Eigentor von Marburg hat da geholfen, wobei das zu 90% halt auf das Konto von Nathan Werner geht, der da das quasi herausgeholt hat. Und dann haben sie sehr, sehr tapfer verteidigt, quasi wie der FC St. Pauli gestern gegen Leipzig auch, haben das 1:0 über die Zeit gebracht und sind zum vierten Mal deutscher Meister im Blindenfußball.
Ja, und du hast ja, ich habe das ja live, also ich habe es live bei YouTube gesehen, das Spiel, und habe irgendwann gedacht, hey Mensch, die Stimme des Stadionsprechers, die kenne ich doch irgendwoher während des Finals.
Ja, das ist als Schiedsrichter ist es so, dass wir waren am Wochenende dazu, jetzt muss ich schnell durchzählen, 7 oder 8 sogar. Und es gibt ganz viele verschiedene Rollen, die da gefüllt werden. Also zwei SchiedsrichterInnen sind auf dem Platz, das ist das, was jeder sieht. Dann haben wir einen dritten Assistenten, der zwischen den Trainerbänken hin und her läuft und vermittelt und die Auswechslungen organisiert. Dann haben wir einen Zeitnehmer, weil Blindenfußball funktioniert ja mit Nettozeit. Es wird also jede Unterbrechung gestoppt. Und dann haben wir noch einen Ansager, der gleichzeitig auch den Spielbericht auf fußball.de live macht und das alles dann so verschriftlicht, dass das später auch alles in Form gegossen ja, nachvollziehbar ist für den Verband. Und dann haben wir in der Regel noch einen Beobachter und dann hat eine Person meistens frei pro Spiel und das rolliert halt ständig und jeder hat immer andere Rollen. Und tatsächlich bei den letzten beiden Spielen war ich jeweils der Zeitnehmer und der Zeitnehmer ist dann gleichzeitig auch der Stadionsprecher.
Hast du denn schon mal den FC St. Pauli gepfiffen, Mike?
Das ist jetzt ja meine dritte Saison. Und ich habe eigentlich von vornherein gesagt, dass mir das sehr unangenehm wäre, wenn ich das machen müsste, weil einfach, also wenn ich irgendwas Kritisches, womöglich auch in der letzten Spielminute pfeife für St. Pauli, egal ob es richtig oder nicht, richtig ist oder nicht, werden alle sagen, macht der nur, weil er St. Pauli-Fan ist. Und genauso, wenn ich irgendwann mal vielleicht eine strittige Situation in der letzten Minute gegen St. Pauli entscheide, weiß ich jetzt schon, dass Wolf nach dem Spiel zu mir kommt und sagt, Mike, das hast du nur deswegen nicht gepfiffen, weil du dir nicht vorwerfen lassen willst, dass du für uns pfeifst. Also es ist so oder so eine ganz bescheuerte Situation. Und deswegen nein. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr 2 Spiele von St. Pauli gepfiffen. Das waren dann aber auch Spiele, wo man bei allem Respekt für die Gegner vorher erwarten konnte, dass St. Pauli die gewinnt. Und dieses Jahr ist dann auch die offizielle Regelung, Mike ist in St. Pauli-Spielen nicht auf dem Feld und auch nicht dritter Offizieller, sondern eben irgendwie anders. Wie gesagt, es sind ja genug Aufgaben zu verteilen.
Naja, aber wenn du Dortmund-Stuttgart vorher gepfiffen hättest, das ist ja auch ein bisschen kritisch. Genau. Ne?
Deswegen habe ich auch da schon gesagt, das Spiel möchte ich bitte auch nicht auf dem Feld stehen. Das,
eigentlich willst du gar nicht auf dem Feld stehen am Anfang
der Saison. Gerne. Ich würde auch gerne so ein spannendes Spiel am Anfang der Saison gerne pfeifen, wenn noch völlig egal ist, wer von den beiden gewinnt, weil es für St. Pauli irrelevant ist, weil die erstmal auf ihre eigenen Spiele gucken. Aber so ein Finalspiel, wo dann klar ist, St. Pauli kann nur Meister werden, wenn Dortmund nicht gewinnt, da wäre es halt schon blöd, wenn ich das pfeife und dann womöglich in der letzten Minute einen Elfmeter gegen einen Strafstoß gegen Dortmund pfeife oder so. Das hat ja nur, also das ist einfach unnötiger Stress, den muss sich niemand tun, da tut man keinem Gefallen und dementsprechend kriegen wir das aber auch ganz gut geregelt.
Und so ist der FC St. Pauli also deutscher Meister im Blindenfußball geworden. Das, oh Gott, korrigiere mich, das vierte Mal jetzt. Das vierte Mal. Und am Sonntag machte dann auch relativ am Nachmittag schon bereits die Runde, dass es vor Anpfiff eine Ehrenrunde im Stadion geben wird mit der Meisterschale. Das hatten wir schon mehrfach. Wir hatten es vorletzte Saison ist das gewesen.
Gegen Heidenheim, ja.
Gegen Heidenheim. Das war auch überragend. Da haben sie es in der Halbzeitpause gemacht. Jetzt haben sie es vor dem Anpfiff gemacht. Sind reingegangen, haben ihre Runde gedreht und irgendwann fing das Herz von St. Pauli an.
Ja, genau. Also wir waren als Schiedsrichter tatsächlich im selben Hotel untergebracht, zufälligerweise. Also alle anderen Mannschaften woanders, aber St. Pauli war im selben Hotel und dementsprechend habe ich dann nach dem Spieltag noch das Team auch im Hotel getroffen und habe dann schon mal gefragt, wie ist denn das so? Und dann sagt, ja, Sedi klärt gerade mit Sven Brooks. Und das sind natürlich alles Abläufe in einem Erstligaspiel, die irgendwie eingehalten werden müssen und deswegen ist das sowas spontane Änderungen im Ablauf wohl immer schwierig. Aber es hat geklappt und ich habe es heute in einer Lage geschrieben, ich finde es super, dass man das gemacht hat, so direkt an dem Wochenende. Wenn man das in 2 Wochen gemacht hätte, wäre es auch okay und bestimmt auch toll, aber jetzt so direkt am Tag danach, fantastisch und für das gesamte Team bestimmt auch unvergesslich jetzt dieses ganze Wochenende.
Ja, total. Also Ehrenrunde da im Stadion, einfach klasse und hochverdient auch. Der ganze Jubel und die ganze Freude, die ihnen da entgegenkommt. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle an die blinden FußballerInnen des FC St. Pauli.
Auf jeden Fall, genau. Ich habe nach dem Spiel noch Sven Gronau, den Torhüter im Clubheim, getroffen. Der war auch nach dem Spiel noch sichtlich, ich will nicht sagen bewegt, aber man hat ihm angemerkt, wie sehr ihn das alles freut.
Okay. Dann kommen wir zum besten 0-0 der Geschichte des FC St. Pauli. Ich weiß gar nicht, gab es mal ein 0-0, mit dem St. Pauli irgendwas Entscheidendes geschafft hat? Irgendwie Klassenerhalt oder Aufstieg oder so? Weiß ich nicht. Wir nennen es einfach so, wir nennen es das beste 0-0 der Geschichte.
Genau, der FC St. Pauli ist mit einem Unentschieden den Aufstieg quasi gemacht, aber das war kein 0-0.
Mit dem Unentschieden, wann haben wir den Aufstieg mit dem Unentschieden quasi gemacht? Ah, mit dem 2-2 gegen Dresden, ja,
ich erinnere mich. Genau, als wir dann danach in Magdeburg den Aufstieg versaut haben. Aber das war kein 0-0, ja.
Schade, Magdeburger Jungs. Die spielen ja auch ganz gut, ne? Also die haben ja jetzt gegen KSC, Magdeburg KSC, es war auch ein richtig gutes Fußballspiel, zweite Liga. Ich muss ehrlich gestehen, ich gucke so ein bisschen zweite Liga. Ich habe gedacht, boah, das kann ich komplett links liegen lassen, aber ich gucke so ein bisschen zweite Liga, gucke ich rein. Kaiserslautern gegen HSV habe ich auch geschaut. Junge, Junge, der HSV, Junge, Junge.
Habe ich wirklich nicht gesehen, also keine Ahnung, kann ich nicht mitreden. Ja.
Da in der zweiten Bundesliga, weißt du, da spielen Vereine wie Schalke, die haben auch gut gespielt am Wochenende, 20 Minuten lang, 30 Minuten lang, Köln spielt da. Köln ist, die drehen, glaube ich, komplett durch, die haben irgendwie habe ich gelesen, irgendwie 140 Torschüsse in den Spielen jetzt gehabt und haben damit 50 Torschüsse mehr als der gesamte Rest der Liga und haben jetzt gegen Düsseldorf schon wieder nur 2-2 gespielt, weil die also einfach nicht geschafft haben, da Tore zu machen, also mehr als 2 Tore zu machen. Und gegen Magdeburg haben die ja sogar zu Hause verloren. Ein Spiel, wo die irgendwie 84.000 Mal aufs Tor geschossen haben. Wahnsinn! Also echt, Köln komplett wild. Auch erster Spieltag gegen HSV hätten die auch schon ja hoch gewinnen müssen, haben sie auch nicht gemacht. Also da drehst du durch, wenn du dir die Expected Goals und allein die Torschüsse anschaust und siehst, was die daraus Zählbares geholt haben. Das ist echt ein Desaster. So. Aber da muss man sagen, wo ist eine Ergebniskrise. War es natürlich jetzt im Bogen spannend zu dem Spiel, was der FC St. Pauli jetzt hatte, weil es ist auch eine Art Ergebniskrise, würde ich das bezeichnen, weil wir müssen auch mehr holen mit dem, was wir bisher gezeigt haben.
Ich sehe ja, wie sehr dich diese Kölner Chancenverwertung amüsiert, aber es ist halt wirklich im Glashaus mit Pflastersteinen geschmissen, weil es ist ja bei uns nicht besser. Also ja, das Spiel war gestern ganz toll und ich freue mich total, dass diese Leistung einfach auch Alexander Blessin, der ja wirklich in der Kritik stand, aus meiner Sicht relativ zu Unrecht.
Relativ zu Unrecht?
Ja, oder zumindest unverhältnismäßig stark. Also man kann ja anderer Meinung sein, was die Kritik anbelangt, aber die Vehemenz mit, wie gesagt, auf Facebook schrieb einer, Fakt ist, Alexander Blessin passt nicht zum FC St. Pauli, wo ich halt denke, Digga, auf welcher Ermessensgrundlage, Entscheidungsgrundlage willst du das denn feststellen, nach den paar Wochen, wo du wahrscheinlich selber noch nicht ein einziges Mal beim Training warst? Ja, und im Endeffekt ist es ja gestern gewesen, ähnlich wie beim Heidenheim-Spiel. Wir waren in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, wir machen halt nur die Tore nicht, also nur in Anführungsstrichen. Und gestern war dann zumindest noch der Vorteil, dass wir uns nicht noch irgendeinen Konter gefangen haben. Weil, das muss man auch sagen, also defensiv, das war schon ziemlich gut. Also ganz wegverteidigen, also nicht immer alles, aber ich sag mal, da waren zwei, vielleicht 2,5 Chancen, wo ich Dresden ein Tor zugetraut, Leipzig ein Tor zugetraut.
Also jetzt zu relevanteren Clubs in Sachsen, Sachsen-Anhalt, was auch immer. Nee, in Sachsen. Ja, also absolut, ne? Also man muss das schon sagen, diese, man hatte sich jetzt gegen Augsburg, hatte man sich so ein Konter-Gegentor gefangen. Gegen Heidenheim hat man auch Konter-Gegentor gefangen. Und jetzt ist das beste Umschaltteam der Liga auf einmal da. Und da haben die ganz schön stabil gegengehalten. Das fand ich ganz schön beeindruckend, ne? Also gerade die Defensivleistung, das war richtig gut. Und wenn man sich jetzt auch die so anschaut, auch die anderen Spiele, was sie defensiv da gezeigt haben, wenn man jetzt mal so die zweite Halbzeit oder die erste Halbzeit Augsburg, was ja auch wirklich so ein Totalausfall, totaler Systemausfall gewesen ist, wie Blessin auch gesagt hat, sowohl auf der PK vor dem Spiel als auch jetzt nach dem Spiel, vor allem in dieser, genau in der Runde, die nach der PK immer dann stattfindet, da ist einfach, dass diese 45 Augsburg-Minuten, dass die auch so eine Art, ja, vielleicht schon so eine Art Erweckungserlebnis waren, weil er sagte dann auch, ja, die Spieler, also erstens, das war nicht so, wie wir spielen wollen. Und er meinte auch, die Spieler, die haben das auch so gesehen, ne? Die haben auch so gesehen, dass das nicht funktioniert. Und dann machen die hier gegen Leipzig. Ja. Also ich persönlich, ich kriege das ja immer von der Haupttribüne aus mit, weil ich da im Pressebereich sitze. Und es ist ja selten, dass die Gegengerade so voll dabei ist, ne? Und es ist ja die, also wer immer auf der Gegengerade steht, der kriegt natürlich auch mit, wenn es laut ist und so, ne? Aber wenn du auf der gegenüberliegenden Seite sitzt, ne, du hast immer von der rechten Seite. Also müsste ich jetzt so rumzeigen, sozusagen, weil das ja Spiegel
sieht ja eh keiner.
Ist egal. Von der rechten Seite kriegst du ja immer die Süd mit und da ist auch immer ordentlich Fums. Aber wenn die Gegend gerade mal zu 40% dabei ist oder zu 60-70%, dann fliegen dir die Ohren weg. Das ist so unglaublich laut. Und das ist, also, das hat man gestern echt schon, also es, wie gesagt, die erste Umschalt, also vor dem Spiel war schon gut die Stimmung, aber die erste Umschaltaktion von St. Pauli und die Hütte ist sowas von explodiert. Das war so, und ab da hatte ich das Gefühl, das ist kompletter Rausch. Ich habe nach 6 Minuten auf die Uhr geguckt und gedacht, so, Alter, das waren erst 6 Minuten. Ich habe nach 11 Minuten auf die Uhr geguckt und habe gedacht, Digga, das kann doch nicht sein, bin ich hier im Raum Zeitkontinuum gefangen. Und als Elias Hart, als der dann geschossen hat und so, da waren 16 Minuten gespielt. Ich habe gedacht, Alter, was ist das für ein Wahnsinn, der hier stattfindet, ne? Und das ist deswegen das beste 0-0 der Geschichte. Das kann man schon irgendwie unterschreiben, auch wenn man natürlich sagen muss, aus diesen Situationen, und es sind nicht nur die Chancen, sondern es sind die vielen, vielen Umschaltmomente, die St. Pauli hat, da musst du natürlich mehr draus holen. So, ne? Das ist einfach schon, muss man schon sagen. Und trotzdem finde ich es total positiv, dass man da die ganze Zeit stabil geblieben ist. Ne? Die ganze Zeit, dass dass man defensiv das immer wieder in dieses 5-2-3 zurückgegangen ist und dass man auch gemerkt hat, mit jeder Minute mehr sind sie darin auch sicherer geworden. Ne? Irgendwann wohl haben die gemerkt, okay, das funktioniert hier. Und spätestens in der Halbzeit, ich habe Marco Rose extra gefragt auf der Pressekonferenz, weil die Leipziger haben in der ersten Halbzeit total viel rotiert in den Positionen. Ne? Super sophisticated, irgendwie Hürzeler-like sozusagen, dass da alle ihre Position verlassen haben und neu besetzt haben und geschoben und gedreht und alles. Sah super gut aus, hat überhaupt nichts gebracht, gar nichts, weil Leipzig fand ja offensiv nur sehr wenig statt und wenn, dann nur durch so Einzelaktionen von richtig guten Spielern. David Raum, die Flankenqualität ist unfassbar von dem. Und Manos Sayakas hat das total gut gemacht und ich könnte da jetzt etliche Duelle rauspicken. Aber das Lob, was St. Pauli dann von Leipzig bekommen hat, ist, dass Marco Rose, der Trainer von Leipzig, dass der dann in der Halbzeit einfach gesagt hat, so, wir rotieren jetzt nicht mehr in den Positionen, wir bleiben jetzt in unseren Positionen allein schon oder nur, damit wir diese Umschaltsituation von St. Pauli besser verteidigt kriegen. Die haben sozusagen aufgegeben, dass sie offensiv durchschlagskräftiger sind, haben ihren offensiven Matchplan mehr oder weniger aufgegeben, damit sie letztendlich die Null halten auf St. Pauli. So, ne? Das finde ich schon ganz schön geil. Also dass die Aussage von Rose, die das auch ganz ehrlich gesagt hat, und auch gesagt hat, wie stark St. Pauli war. Das fand ich schon ganz gut.
Ja, Marco Rose ging ja heute Morgen durch die Presse mit seinem wir werden hier nicht gemocht, aber auf nette Art und Weise, weil ich habe keinen Mittelfinger gesehen bei der Anreise.
Ja. Also, ich glaube, er hat nicht richtig geguckt. Ich weiß auch nicht, was er... Scheuklappen, Sonnenbrille.
Er wird dafür jetzt ja schon wieder so ein bisschen belächelt, so. Ich finde das halt ganz cool, wenn ein Trainer auch mal so ein bisschen abseits des Rasens schaut und man kriegt ja immer nicht so richtig mit, wenn etwas nicht passiert. Das ist ja das Problem. Ja. Ne? Dass wir keine Ecken präsentieren, das wissen wir, aber viele andere bekommen das ja gar nicht so mit. Das fällt einem ja immer als St. Pauli-Fan insbesondere dann auf in anderen Stadien, wenn man da sieht, wie scheiße da alle, jeder Scheiß präsentiert wird, eine Verletzung, eine gelbe Karte präsentiert vom Bestattungsunternehmen und so ein Kack. Also das haben wir alles nicht und für uns ist das selbstverständlich und andere, die zu uns kommen, merken das vielleicht unterschwellig, aber so richtig anspringt tut es einen halt nicht, weil es einfach nicht da ist. Und deswegen fand ich das umso bemerkenswerter, dass er etwas festgestellt hat, was gefehlt hat an Hass quasi, aber trotzdem zur Kenntnis genommen hat, man mag uns hier nicht, aber das ist ja auch okay. Und das äußert man halt auf eine, wie er da gesagt hat, mit Stil. Mhm. Fand ich ganz gut.
Ja, genau, er hatte das sowohl in der PK gesagt, als auch am Mikro bei DAZN. Da ist er vorher interviewt geworden, hatte ich auch noch live gesehen. Man sieht ja im Pressebereich, haben die ja die Fernseher und dann zeigen die immer das Live-Bild von dem übertragenen Sender. Da war er auch und da wurde er angesprochen explizit, welche Rolle bei diesem Spiel. So, er hat dann auch gesagt, die Energie von St. Pauli war unglaublich. Da wurde er gefragt, welche Rolle denn das Stadion dabei gespielt habe. Und da ist er dann drauf zu sprechen gekommen, ne, dass das Stadion natürlich irgendwie, ja, ist besonders Millerntor. Und dann hat er erzählt, er erinnert sich noch, wie er als Spieler hier war und bla und blub. Damals war das noch alles anders und so. Und sagte dann, ja, hier sind wir mit dem Bus empfangen worden und das war, man mag uns nicht. Wir werden hier nicht gemocht, aber auf nette Art und Weise. Das hat er dann in der PK ein bisschen genauer gesagt. Sagte dann noch am DAZN-Mikro, hat er gesagt, ja, und auf der Trainerbank, das... Ja, da merkt man auch, dass noch andere Substanzen in der Luft sind von dagegen gerade, die rüberschwingen. Das hat er auch immer noch gesagt. Genau, aber das ist also diese nette Art und Weise, diese subtil hat er, glaube ich, er hat das Wort subtil da genutzt, ne? Also auf subtilere Art und Weise. Das fand er irgendwie ganz gut. Ich finde das interessant, ne, dass du als Trainer von Rasenballsport Leipzig bist du, glaube ich, anderes gewohnt. Das würde ich schon mal vermuten. Und du bist aber auch du musst ja einen Umgang damit finden irgendwie, ne? Du musst einen Umgang damit finden, dass du bei Rasenballsport Leipzig Trainer bist und dass naja, in jedes Auswärtsstadion, in das du kommst, da wirst du nicht gemocht, weil du Trainer von Leipzig bist. Nicht, weil du Marco Rose bist, sondern weil du Trainer von Leipzig bist, weil du da so einen roten Bullen auf der Kappe hast, so, ne?
Feind.
Und da finde ich das schon spannend.
Der Feind des Fußballs, wie OSP es benannt hat.
Der Feind des Fußballs, ja. Genau, aber sonst eigentlich ein ich weiß gar nicht, sympathischer Auftritt mag ich jetzt gar nicht sagen, aber also so irgendwie authentisch. Ne? Der hat ja letztes Mal war er mit Dortmund da, war noch Dortmund-Trainer, als St. Pauli Dortmund im Pokal geschlagen hat, damals zu Corona-Zeiten. Danach hat er sich, da war auf der PK ganz schön kurz angebunden, war richtig angefressen. Hat sich dann nur noch kurz bei Timo Schulz für eine Flasche Rotwein bedankt, irgendwie, weil Timo ihm eine Flasche Rotwein geschenkt hatte oder so. Und das war es dann aber auch. Und hat er irgendwie 2, 3 Sätze ins Mikro gepatzt, aber jetzt hat er war ein bisschen. Dafür, dass er Leipzig 0-0 gespielt hat und die letzte Woche auch schon 0-0 gegen Union gespielt haben und gegen Bochum hatten sie auch schon total Probleme, dafür haben sie gegen Atletico Madrid auch verloren, ganz glücklich gegen Leverkusen geworden. Heieiei, also ein erfolgreicher Saisonstart, auch wenn die jetzt schon ordentlich Punkte haben, aber erfolgreicher Saisonstart aus spielerischer Sicht ist das jetzt nicht für die Ansprüche, die da in Leipzig durchaus vorhanden sind. Und das ist ja ein Kader, ne? Da sind Spieler dabei, wo du denkst, Alter, was machen die denn da auf dem Platz? Also die können ja auf engstem Raum Dinge machen, wo man denkt, so, okay, das hat man vielleicht diese Qualität, die hat man im Millerntor echt nur ein paar Mal gesehen, ganz wenige Male. So, ne? Das ist schon geil.
Ja, trotzdem, 3 Spiele, kein Tor bei uns in der Vereinshistorie von Leipzig.
Das vierte in Folge sogar.
Ja, aber am Millerntor erst 3.
Ach so. Ja, das, ja. Hoffen wir darauf, dass wir nächstes Jahr auch noch gegen Leipzig spielen. Oder nein, hoffen, ja, weiß ich nicht.
Wenn die nicht absteigen, meinst du?
Wenn die nicht absteigen, genau. Genau.
So, nimm uns doch mal mit, wie so ein Tag von Tim nach Abpfiff noch aussieht.
Ja, das kommt immer drauf an, ob St. Pauli gewinnt oder verliert. Gestern konnte ich mir ein bisschen Zeit lassen, weil wurde zwar weder gewonnen noch verloren, aber unentschieden gespielt. Ich wusste, die drehen eine Runde. Ne? Also es ist so, dass die eine größere Runde drehen und auch ein bisschen länger dann stehen bleiben und so und nicht sofort runtergehen in die Mixzone. Du bist ja oben im Pressebereich, das ist ja so eine Haupttribüne in der Mitte und dann musst du runter, da hinterm Spielertunnel sozusagen ist ja die Mixzone. Das heißt, du gehst auch einmal durch den Haupttribünenstrom, der sich dann schon gern Ausgang bewegt. Und stehst dann da und wartest und ich bin gerne der Erste, weil ich dann auch, da ist auch ein Fernseher in der Mixzone, wo dann manchmal auch Spielszenen noch laufen, Zusammenfassung vom Spiel selber. Und allgemein bin ich da auch sehr gerne, weil es ist so laut im Stadion und so. Und ich habe dann diese 2, 3 Minuten, die da immer so ein bisschen Ruhe ist, wenn man da schnell hinflitzt sozusagen. Die habe ich immer ganz gerne, um so Gedanken zu sortieren. Wen will ich überhaupt sprechen? Von welchen Spielern will ich Stimmen einsammeln? Weil es ist tatsächlich so, irgendwann kommen sie und wenn nicht Johannes Eggestein und Elias Saad bei Sportschau, NDR und The Zone, Sky, was weiß ich wem, am Mikro festgenagelt werden, dann kommen die alle zusammen. Das heißt, du hast die Situation, du siehst, da kommen Hauke Wahl, Erik Smith, Philipp Treu, Manos Sayakas, Nikola Vasi, die kommen im Fünferpulk und du musst dir überlegen, brauche ich jetzt davon ein? Warte ich auf Jackson Irvine? Warte ich auf Elias Saad? Und. Ich bin da ja auch alleine. Ne? Andere Medien haben da mehrere Journalists. Ich kriege inzwischen auch Stimmen, weil das wie so ein Kuhhandel ist. Ne? Also hier, hallo, ich hab Elias Saad. Willst du mir Erik Smith geben und so? Und dann tauschen wir immer. Wie früher auf dem Schulhof, genau. Weil es ist dann so, dass es gibt dann so einen großen Pulk mit Leuten, mit St. Pauli MedienvertreterInnen, die sozusagen, wo dann auch die immer sprechen, die gehen auch immer dahin. Johannes Eggestein zum Beispiel spricht jedes Mal. Jackson Irvine muss jedes Mal sprechen, ob er will oder nicht, aber eigentlich spricht er ganz gerne. Marcel Hartl hat sich auch jedes Mal hingestellt. Wer sich auch jedes Mal hingestellt hat, das fand ich auch interessant, auch wenn er nur 2 Minuten gespielt hat, weil er spät eingewechselt war. Igor Matanovic hatte sich früher auch immer hingestellt. Er hat sich immer hingestellt und immer erzählt und hat auch, ich glaube, der hat so ein Training gemacht, wie man das am besten macht, weil der hat sich immer hingestellt und hat immer, auch wenn er nur 10 Minuten gespielt hat, hat immer gesagt, so was er für Aktionen hatte, was für positive Aktionen er hatte und was da vielleicht und dies und das und so. Das fand ich auch irgendwie spannend. Also Igor Matanovic, aber auch der hat auch echt was zwischen den Ohren. Das fand ich auch ganz gut und auch sympathisch, total sympathisch dabei. Und er hat ja auch mit einigen Medien eine Zeit lang gar nicht sprechen wollen. Naja, egal. Ganz andere Geschichte. Genau, in der Mixzone ist es dann so gewesen, dass ich dann, ich habe mir als erstes Erik Smith rausgepickt. Da hatte ich die Entscheidung zwischen Hauke Wahl, aber Hauke Wahl hat mich ja letztens angeflaumt, dass mein Aufnahmegerät bitte auch laufen muss, wenn er was sagen will, aber nein. Mit Erik Smith spreche ich immer ganz gerne, weil der sehr direkt ist in dem, was er sagt. Der spricht die Sachen immer total direkt an und ja, spricht auch manchmal, hat ein leicht vulgäres Englisch, würde ich sagen, und das ist manchmal ganz angenehm, weil er dann Sachen gerne auf den Punkt bringt. Hat er jetzt auch gemacht, ne, hat so gerade in Richtung defensive Stabilität und so, wie wichtig das gewesen ist und so, hat er ganz gute Sachen gesagt, die ich, da kommen wir gleich zu den redaktionellen Teil des Millerton, kommen wir da gleich noch. Genau, dann habe ich, alle haben auf Elias Hart gewartet, da wo er Fulayan war, gerade im anderen Interview, da hatte ich schon mit dem Journalisten, da hatte ich schon gedealt, dass ich Erik gegen Davor auf jeden Fall tauschen will, das heißt, da bin ich nicht mehr hingegangen, habe ich gedacht, ich warte auf Elias Hart. Und da ist Scott Banks vorbeigekommen und dann habe ich Scott Banks angesprochen und gesagt, ja, hier, Scott, habe ihn sozusagen hergerufen, so, und das ist ja, man ist da ja abgetrennt. Habe ihn hergerufen und er stand vor mir und er hat ja so einen geilen schottischen Akzent, ne? Und er sagt dann, ja, was denn? Und so, und eigentlich wollte ich ihm, dann habe ich ihm gesagt, eigentlich will ich dir nur gratulieren zu deinem Bundesliga-Debüt. Und dann, ja, genau. Hat er gelacht und dann entstand so ein kurzer peinlicher Moment, weil er hat dann auch Fragen erwartet von mir und ich wollte ihm tatsächlich nur gratulieren zu seinem Bundesliga-Debüt. Dann habe ich ihm noch schnell eine Frage gestellt zu seiner Chance und so, aber da hat er auch ein bisschen was erzählt und das war auch, also er war sehr emotional, also es hat ihn wirklich, also gar nicht so das Debüt, sondern er war einfach emotional von dem Spiel her, ne? Er meinte halt so, Alter, was die Jungs gerissen haben, die Energie, das hat er noch nie erlebt, dass das so intensiv gewesen ist und so. Und der war auf jeden Fall ja ganz gut ergriffen von der ganzen Situation. Aber ja, das war ganz witzig. Und der hat, also Scott Banks, wenn der mehr spielt, ist das auf jeden Fall ein Spieler, den ich immer mehr ranhole, weil der einfach, also allein das zu entziffern, das Gespräch danach, ne? Also ich meine, du kennst das ja auch, ne? Ja, genau. Also der ist schon cool. Ein ganz, ganz witziger Typ irgendwie auch.
Sympathisch. Wenn der einfach das Ding reingemacht hätte, ne?
Ja, aber ich habe die Szene nochmal gesehen, ne? Das ist, der Winkel ist richtig doof.
Ich glaube auch Gulaschi hätte ihn gehabt. Also wenn der ein paar Zentimeter weiter, sodass er an den Innenpfosten gegangen wäre, hätte Gulaschi den noch rumgelenkt.
Und also weiter vom Tor weg, mehr Richtung Saad, wäre nicht gegangen, weil da waren zu viele Leipziger Beine. Elias Saad muss einfach mit allem, was er hat, sich da reinwerfen.
Aber der ganz ehrlich, der ist so viel gelaufen, der konnte nicht mehr fliegen.
Ja, Wahnsinn, ne? 13 Kilometer ist er gelaufen. Für einen offensiven Außenbahnspieler 13 Kilometer. Die Anzahl an Sprints habe ich noch nicht gecheckt, aber es ist unfassbar hoher Wert. Der war auch echt alle, aber ich meine, da gab es ja auch niemanden mehr auf der Bank, ne? Also da war ja, Scott Banks kam dann irgendwann rein für Dapo, der ja auch komplett aufgerieben war. Ja.
Gut, das war mal schon gut. Auf die redaktionelle Arbeit gucken.
Nee, erstmal will ich ins Clubheim gucken. Du hast davor schon erzählt, dass Torhüter aus dem vom Blindenfußballteam sie den Weg ins Clubheim gefunden haben.
Ja, ich.
Und da wurdest du ja hinterm Tresen angetroffen anscheinend.
Ich habe ja offensichtlich noch nicht genug zu tun und deswegen haben wir uns ja mit ein paar Leuten dazu entschieden und ich kam relativ spät dazu und die Idee stand deutlich früher als meine Mittätigkeit, dass das Clubheim wieder aufgemacht wird. Das ist ja seit Ende Juni zu gewesen, weil der Verein sich das finanziell nicht mehr leisten konnte, wollte, wie auch immer. Und jetzt ist unter dem Dach des Amateurvorstands ein ehrenamtliches Kollektiv entstanden mit wirklich fantastischen Leuten, kann ich nicht anders sagen, auch ganz viele mit Gastro-Erfahrung. Und da bin ich eben auch mit dabei und das bedeutet, auch wenn wir ganz viele Aufrufe jetzt getätigt haben und sich wirklich viele Leute bereits gemeldet haben, die ehrenamtlich da auch Schichten hinterm Tresen machen, jetzt natürlich gerade in den ersten Wochen, dass wir da aus dem Kollektiv auch uns beteiligen, auch so ein bisschen natürlich noch dieses ganze Organisatorische im Hintergrund mit Wuppen und das organisatorische Wuppen meinerseits war gestern dann Kisten schleppen. es war tatsächlich so, ich habe so direkt vorm Anpfiff nochmal geguckt und da standen noch so, weiß nicht, 7 Kisten Astra in dem einen Kühlraum. Wir haben noch einen zweiten Kühlraum da hinten drin. Da waren auch noch ein paar, aber ich habe gesagt, ey, wenn wir hier gewinnen, dann ist da irgendwann kein Bier mehr. Das wäre ja schlimm. Gut, also, dass wir 0-0-0 gespielt haben. Es war dann trotzdem nachher alle. Also Astra ist zu Neige gegangen.
Naja, und das war ein Sonderabend. Das ist halt auch noch so ein Thema, ne? Ja, wenn das ein Freitag ist oder ein Samstag, Mitte Nachmittag.
Na, ich kann ja gar nicht verstehen, dass man Astra trinkt. Aber gut, wir haben da auch andere Getränke. Wir haben auch Carlsberg zum Beispiel. Und
Es gibt auch anderes leckeres Bier.
ja,
Müsste man
das haben
mal
wir
bei
da
auf der
nicht.
Millanton-Seite ab und an mal gucken.
Ja, und das dürfen wir da nicht verkaufen. Aber gut, genau. Das Ganze wird sehr gut angenommen. Also wir haben jetzt immer von Dienstag bis Sonntag durchgehend geöffnet, nur montags ist zu. Jeden Werktag ab 17 Uhr bis, ja, wir haben momentan noch 0 Uhr, vielleicht gehen wir dann auf 23 Uhr, das müssen wir mal schauen, wie sich das so entwickelt. Jeden Tag läuft Fußball, wir haben DAZN und Sky, von daher kommt vorbei, schaut euch das an. Es ist natürlich insbesondere für die sporttreibende Abteilung gedacht, die da teilweise ihren Vereinssport auch noch ausüben, also Dart, Tischfußball und Schach findet da ja statt und auch im angrenzenden Ligaraum, aber dass die eben nicht mehr die Möglichkeit hatten, da neben ihrem Sport vielleicht auch mal kurz schnell was zu trinken zu holen oder einfach gemütlich zusammenzusitzen, das war so der Hauptbeweggrund des Amateurvorstands, dass man da was machen muss. Und der Caterer wäre bestimmt auch gerne in der Lage gewesen, das zu tun, der hätte aber sich dann nur die Spieltage rausgegriffen und das war nicht in dem Sinne des Vereins und dementsprechend oder auch des Amateurvorstands. Und deswegen machen wir das jetzt. Also von daher gerne mal vorbeikommen und das Ganze unterstützen. Und am Wochenende ist dann auch immer so ab Anstoß zweite Liga geöffnet, also Samstag 13 Uhr, Sonntag 13:30 Uhr und es läuft alles, was an Fußball so laufen kann.
So, zweite Liga zeigt dir also auch.
Ja, gucke ich halt nicht hin, interessiert mich ja nicht.
Ja, ich hoffe, wir bleiben auf diesem hohen Ross noch ein paar Jahre sitzen. Für immer.
Für immer, genau.
Gut, Mike, dann lass uns mal in die Redaktion schauen, weil das ist ja eine Redaktionssitzung hier.
Ja, jetzt
Was?
kommen wir nach einer 30 Minuten schon dazu. Das ist in den anderen Wochen haben wir da aber länger gebraucht teilweise.
Ja, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ne, Sonntag 19:30 Uhr, ich habe auch. Da waren ja jetzt im Spiel waren ja so viele taktische Elemente auch, die ich spannend fand irgendwie. Ne? Allein die Aufstellung, wie die sich für Ballgewinne aufgestellt haben, was passiert ist, wenn der Ball verloren war, wenn St. Pauli den Ball verloren haben, ne, was so die Reaktionen von einzelnen Spielern waren und so. Aber ich habe das gestern nicht mehr geschafft. Ne? Ich saß da mit einem geschlossenen Auge und einem nur noch halb geöffneten Auge, bin ich so ein bisschen über die Tastatur geschrabbert und habe das einfach nicht mehr hingekriegt, diesen Bericht da noch mehr Tiefe zu geben, gerade was das Taktische angeht. Ich hoffe aber, dass wir noch ein bisschen mehr von diesem Blessin-Fußball sehen, weil das war jetzt wirklich so das gestern, was man vor der Saison erwarten konnte, was man oder was ich persönlich zumindest verbunden habe mit Alexander Blessin. Wenn es um den Stil des Fußball geht, dieses gnadenlos intensive, dieses schnelle Umschaltspiel, das habe ich so ein bisschen verbunden mit ihm und seiner Spielidee. Und ich hoffe, dass wir das jetzt noch ein bisschen häufiger sehen.
Das ist total entspannt, wenn man keine Ahnung davon hat, dann sieht man das alles nicht, dann beschäftigt deines einen nachts auch nicht.
Aber ich meine, also du sagst ja immer, ich glaube dir das auch gar nicht, dass du sagst ja, du hast ja immer keine Ahnung vom Fußball. Ich glaube dir das auch überhaupt nicht. Du schaust so viel Fußball, ne? Ich meine, du bist ja auch ein Hopper, ne? Du gehst ja zu so vielen Spielen. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass du da sitzt und dann guckst du dir das Spiel nicht an?
Doch, ich gucke mir das Spiel an. Ich freue mich, wenn die einen ein Tor schießen und ich ärgere mich, wenn die anderen eins machen.
Ja, aber guck mal, dir fällt doch auch auf, dass St. Pauli jetzt gegen Leipzig gestern, dass die ganz anders gespielt haben als unter Fabian Hützeler.
Nee, waren auch wieder 11.
Ja. Ich glaube dir das einfach nicht. Das kannst du mir erzählen, was du willst. Ich glaube dir einfach nicht, dass du da diesen Unterschied nicht erkennst.
Ich glaube, alle, die hier zuhören, sehen sehr genau, wenn ich mal, weil du wieder Urlaub hast, einen Spielbericht schreiben muss. Ja, dann weiß man Bescheid.
Ja. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, was jetzt noch, wenn wir jetzt in die Redaktion mal reingucken, in unseren Redaktionsplan, was jetzt noch kommt, das NDS fällt aus. Das nach dem Spielgespräch, was vor dem Spiel hatte sich Michael mit Ronny unterhalten, das nach dem Spielgespräch hat er abgesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da jetzt ich meine, wir hatten auch überlegt, diese Redaktionssitzung lassen wir nur stattfinden, wenn wir gegen Leipzig gewinnen. Dann haben wir gestern Abend aber noch entschieden, nach dem 0-0 haben wir entschieden, ja, okay, wir machen das jetzt trotzdem. Muss man auch ganz ehrlich sein, wenn wir 5-0 verlieren, das Ding, dann und irgendwie das Gefühl war, das hätte auch passieren können vor Anpfiff, dann hätte das heute auch nicht stattgefunden. Aber genau. Also das nach dem Spielgespräch findet nicht statt. Keine Ahnung, ob Michael da schon so ein bisschen Erwartungshaltung an das Spiel selber mit reingebracht hatte. Hat jetzt auch gegen Augsburg nicht stattgefunden, ist jetzt auch, muss man auch sagen, wird jetzt häufiger der Fall sein, dass das nach dem Spielgespräch nicht stattfindet. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich finde das vor dem Spielgespräch total wichtig. Es ist auch eine wichtige Quelle für mich, für Infos. los. Genau. Was aber in der Redaktion auf jeden Fall noch kommt im Blog, ist der sogenannte Nachdreher. Habe ich gelernt. Ich hab das gelernt, Mike. Ich tausche mich ja mit den anderen MedienvertreterInnen auch aus. Und die nennen diesen Folgeartikel, also diesen Artikel nach einem Spielbericht. Es kommt der Spielbericht und dann schreibt man einen Artikel mit, was bedeutet das jetzt? Was sind die Learnings, die Key Learnings, um jetzt mal einen LinkedIn-Sprung zu sein? Was sind die Key Learnings aus diesem Spiel? Das nennt man Nachdreher.
Toll.
Ja, genau. Und diesen Nachdreher, den verfasse ich heute noch, wenn es gut läuft. Ankündigungen, so richtige Ankündigungen sind natürlich immer schwierig, weil wer weiß, was passiert. Zu Hause war heute Morgen in einem Ohr meiner Kinder eine Temperatur von 37,8 Grad. Deswegen weiß man immer nicht so genau, was passiert. Und ich muss auch ein bisschen früher hier heute schon wieder das Haus verlassen, beziehungsweise und werde es wohl erst abends schaffen, das dann zu schreiben. Aber den will ich auf jeden Fall machen, da wollen wir natürlich reingucken. Natürlich in das, was allen unter den Fingernägeln brennt, Dapo und Eli, was die für eine Rolle gespielt haben, was das System sozusagen für eine Rolle gespielt hat, aber auch was, ein paar Stimmen aus der Mixzone lasse ich mit einfließen. Jacko hat sehr schön von so einem Wendepunkt, von einem Punkt mit Signalwirkung gesprochen, sowas in der Art.
Alex, hey, das seht das doch nicht alles, das sollen die
gerne
doch
gerne aufgenommen. Da ist ja noch viel mehr.
Ach so.
Ich habe ja, Scott Banks habe ich ja auch eine Frage gestellt, die ich mir so richtig rausgebrochen habe, dann schnell noch. Da ist ja noch viel mehr und da gibt's noch einiges. Ich will noch ein bisschen in die Zahlen schauen, weil das auch ganz interessant ist. Also dieser Nachdreher, der wird noch geschrieben. Heute irgendwann erscheint dann höchstwahrscheinlich Dienstag im Laufe des Vormittags spätestens.
Ich habe noch was heute erscheint, nämlich geil. Der Bericht der ersten Frauen, haben wir doch gar nicht erwähnt. Die haben jetzt nämlich im dritten Saisonspiel schon den zweiten Sieg geholt. Der fand statt beim Aufsteiger, dem Kieler MTV, und fiel mit 7:0 auch so in der klassischen Art und Weise, ach, hätte auch andersrum ausgehen können, aus. Und relativ deutlich, Verena Mannes, 3 Tore, Gratulation. Also da ist, der Bericht ist schon im Werden. Hechti und Anso schicken mir den ja immer, da freue ich mich schon drauf.
Sehr schön, da bin ich auch gespannt. Das lese ich, verfolge ich ja immer total gerne. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich genauso viele Finger an meiner Hand habe, wie ich Spiele von den ersten Frauen besucht habe bisher.
Genau, am Sonntag um 14 Uhr gegen Hannover 96 bist du natürlich auch in der Feldarena, gehe ich von aus.
Oder danach ins Clubheim. Guck mal nach, da muss ich ja den Nachdreher Freiburg schreiben am Sonntag.
Ach so, das kannst du ja vormittags machen.
Weißt ja, was ein Nachdreher ist, ne?
Ja. Dann kommt aber noch was, es kommt natürlich jeden Tag die Lage. Ich werde immer wieder von Leuten angesprochen, die sagen, wann kommt denn die nächste Lage raus? Und ich bin immer total beleidigt, weil ich sage, jeden Tag, jeden Werktag kommt die Lage. Wieso fragst du mich, wann die rauskommt? Naja, und es wird erscheinen wahrscheinlich mit viel Glück am Donnerstagabend, wahrscheinlich eher Freitag, ein Podcast zur Genossenschaft. Da ist ja morgen die Infoveranstaltung dazu und am Donnerstag treffe ich mich. Wir sind noch dabei abzustimmen, wer genau dabei ist. Also auf jeden Fall ist Miriam dabei, Miriam Wolfram und wahrscheinlich noch eine zweite Person aus dem Vorstand. Und bei uns, das sind wir auch gerade am Klären, vielleicht noch Justus. Und dann wird der am Donnerstag oder Freitag veröffentlicht. Und da alles, gerade für diejenigen, die vielleicht nicht morgen zu der Veranstaltung können, die ist ja auch nur für Mitglieder, da werdet ihr da dann alles erfahren, was es über die neue Genossenschaft zu sagen gibt. Und von dir kommt dann mindestens ja noch ein Vorbericht.
Genau, der dürfte am Freitag erscheinen. Am Donnerstag ist es war jetzt bisher immer so, dass zwei Tage vor Anpfiff nachmittags die PK stattgefunden hat. Das heißt, wir spielen Samstag in Freiburg. Richtig, ne?
Ja.
Jetzt gerade. Ja, Samstag in Freiburg. Ich denke von Spiel zu Spiel und ich bin immer noch beim Nachdreher Rasenballsport Leipzig. Deswegen habe ich noch nicht zumindest, aber genau, wir spielen ja Samstag in Freiburg. Das heißt, ich gehe davon aus, Donnerstag ist die Pressekonferenz. Da das Team auch eine lange Anreise hat, gehe ich auch davon aus, die trainieren Freitag und fahren dann los oder so. Das heißt, es wird dann am Donnerstag stattfinden. Das heißt, wir machen am Freitag, wird dann der Vorbericht kommen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich glaube, PK kann ich nicht, weil ich bei meinem Zweitjob eine Veranstaltung habe am Donnerstag, die ich auf jeden Fall gar nicht absagen kann und auch gar nicht absagen möchte. Aber Freitag kommt dann der Vorbericht. Und So viel vorweg, Freiburg ist ganz schön gut. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
Ja, habe ich Kann ich nachvollziehen. Die haben auch Heidenheim ganz gut weggespielt in der zweiten Halbzeit.
Ja, das ist so, also ich meine, die haben, ich weiß auch gar nicht, ob das so von bis, ne? Also die haben zwei Spiele gehabt, bei denen waren sie richtig, richtig stark und dann so zwei Spiele, da war das immer noch ein sehr hohes Level, so, aber war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so, boah, das ist irgendwie voll das Überteam. Aber jetzt so auch gerade jetzt gegen Heidenheim, das war schon richtig gut. Also da kommt eine richtige Aufgabe wieder auf St. Pauli zu. Und die Frage ist natürlich, ne, nach dem, was wir gestern hatten, das war ja, muss ich mal auch sagen, nicht Freitagabend, aber Flutlicht, ein großer Gegner, also sportlich, aus sportlicher Sicht ein großer Gegner. Und dann, genau, dann geht das Spiel halt so los. Das war schon, das hatte schon richtig, ja, Pokalatmosphäre würde ich fast sagen, irgendwie sowas. Und die Frage ist natürlich, kann man diese Intensität, die die an den Tag gelegt haben, von der Blessin auch gesagt hat, ohne das, ohne diese volle 100% Intensität, geht gar nichts. Can they do it on a rainy Saturday in Freiburg, ist ja die Frage.
Ja. Meistens scheint da die Sonne, aber ansonsten hast du natürlich recht.
Stimmt, ja, sonnenreichste Region. Ja. Fährst du nach Freiburg?
Nein, ich bin eingesetzt als Schiedsrichter in der Landesliga. Also wer Rot-Schwarz-Kiel am Samstag supporten möchte im Spiel gegen, habe ich vergessen, Hausen, der kann mich an der Linie bewundern.
An der Linie, ah, alles klar. Ja, Landesliga. Hast du das Stadion schon?
Ich habe den Nebenplatz und den Hauptplatz noch nicht. Das heißt, ich freue mich sehr über die Ansetzung eigentlich.
Ja, das alte hast du wahrscheinlich schon, aber das neue noch nicht, oder?
Nee, das ist Hauptplatz und Nebenplatz. Also da ist, ich habe keine Ahnung.
Ich weiß, hey, die haben das doch komplett neu gemacht. Nein, ich meine nicht von einem Spiel, wo du jetzt an der Linie bist, sondern Freiburg.
Seit wann kennst du dich so gut im Groundhopping aus, dass du die alten und neuen Stadien von Rot-Schwarz-Kiel kennst? Ich war überrascht. Also bitte, ich habe ja in Augsburg die erste Liga komplettiert. Natürlich war ich beim DFB-Pokalspiel in Freiburg letzte Saison. Vorletzte Saison.
Sehr gut.
War noch immer.
Und das alte Stadion hast du aber auch gehabt.
Das alte, das ist jetzt, das müssen wir rausschneiden. Das ist ein sehr peinlicher Moment für mich, aber da war ich.
Nein. Das kriegt man ja auch nicht wieder. Ich weiß gar nicht, was ist im 3-Stadion denn los?
Da ist noch, ich glaube, die Frauen spielen da. Und ich glaube auch, die U23 hat da gespielt. Oder spielen wir immer noch. Aber ich muss jetzt erstmal ein paar andere Ligen voll machen. Also die dänische erste habe ich ja voll, die dänische zweite ist jetzt dran. Dann kümmere ich mich irgendwann ums 3-Stadion.
Mach das mal. Okay.
Ist das nicht ein schönes Schlusswort?
Das ist ein schönes Schlusswort, ja, genau. Erst dann kümmern wir uns ums Dreisamstadion.
Sehr gut. Ja, sagt doch gerne mal Bescheid, wie ihr das so gefunden habt, was wir hier gemacht haben. Ob das viel zu viel Taktik, viel zu wenig Taktik war und viel zu wenig oder viel zu viel Einblicke in unsere wöchentliche Arbeit. Und dann schauen wir mal, ob wir das nächste Woche normal machen und wenn ja, in welcher Form.
Genau, und ob wir es überhaupt wöchentlich machen wollen und ob wir irgendwann auch Bewegtbilder dazu bringen wollen. Das würden wir gern alles erfahren von allen, die das hören. Und wir würden auch gerne erfahren, wenn ihr nach 2 Minuten ausgeschaltet habt. Aber das am Ende zu sagen, ist natürlich doof. Das hätten wir am Anfang sagen sollen. Das ist auf jeden Fall auch die sagen, oh nee, jetzt die beiden schon wieder gar keinen Bock, dass die sich auch melden. Aber okay. Genau, also jede Rückmeldung ist herzlich willkommen, damit wir mal gucken können, ob wir ein neues Format beim Melanton implementieren oder vielleicht auch nicht.
Sehr gut, dann dreh mal nach jetzt.
Ich dreh richtig nach.
Tschüss. Alles gut, Mike.
Tschüss. Bis dann, ciao.